Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubesch.
Let's do it, habe ich gerade gesagt und das wiederhole ich doch sehr gerne. Ich heiße euch willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Anderschlau.
Ja.
Der Podcast heute wieder mit einem Studiogast.
Ja.
Wir begrüßen bei uns die Monika. Hallo
genau.
Monika.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Schön, dass du gekommen bist. Ja, die Monika ist eine Teilnehmerin aus unserer derzeit am weitesten gekommenen Gruppe, die sogenannte offene Gruppe. Monika, wie lange kennen wir uns jetzt? Knappes Jahr, ne?
Wir beide knapp ein Jahr, ja.
Knapp ein Jahr, ne?
Ja.
Ganz genau, ja.
Tatsächlich.
Okay. Kennengelernt hast du seinerzeit als ersten Ansprechpartner hier den Kurt, ne?
Ist vielleicht auch schon ein paar Jährchen her, genau.
Ja, ist ein
und
paar
das ist schon ein paar
her,
Jährchen genau. her. Ja, dann gebe ich gerne ab an dich, Kurt.
Ja, gut, sehr gerne, alles klar. Ja, liebe Monika, wie du magst. Also wir können das so machen, entweder stelle ich dir ein paar Fragen oder ich gebe das Wort an dich ab, wenn du mit deinen Worten erzählen willst, wie du zu mir gekommen bist. Oder
ich finde, das darfst du gerne übernehmen.
Okay, gut.
Ich bin gespannt,
alles
was
klar.
du sagen wirst.
Okay, gerne mache ich. Ja, du bist deinerzeit zu mir gekommen, weil es da eine Phase gab, wo du dich nicht so gut gefühlt hast, ne? Wo du das Gefühl hattest, Mensch, mit externer Hilfe, mit fachlicher Hilfe, kommst du wieder schneller in deine Kraft zurück. Das war der ausschlaggebende Grund. Und zu der Zeit, da war ich noch alleine in einer Praxis tätig, haben wir uns dann auch an die Themen dran gemacht und da habe ich dir, glaube ich, das war das nicht sogar im allerersten Gespräch, wo ich dir noch was zu deiner Intelligenz gesagt habe, erinnerst du dich noch?
Ja, ich erinnere mich und ich fand es ganz furchtbar und habe gedacht, oh Gott, was ist
ja,
das?
Ja, so, hä?
Warum?
Was will der denn?
Genau.
Was hat er gesagt? Kannst du dich noch erinnern, Monika?
Ich krieg's gar nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, anhand auch meiner Ausdrucksweise ging es irgendwie schon darum, eine besondere Form von Intelligenz oder von nicht so ganz dumm sein.
Ja. Nicht so ganz, das ist ein großes Spannungsfeld. Zwischen nicht so ganz dumm sein und sehr intelligent.
Genau, ich habe im ersten und zweiten Termin, nennt sich ja Probatorik, kennenlernen und so weiter, so ein bisschen Diagnostik und bla. Und dann hatte ich, glaube ich, im ersten und zweiten Termin habe ich dann gesagt, ob du schon mal irgendwie getestet worden bist, oder ob es schon mal sowas gab, weil ich den Eindruck hatte, dass du sehr differenziert bist, sehr schnell denkst, sehr weit denkst und auch alles, was ich sage, schnell erfassen kannst. Ich kann das kurz für die Hörer auch nochmal kurz aufschlüsseln. Ich mache das immer so, wenn ich im Erstgespräch bin, versuche ich intuitiv in eine Kommunikation zu gehen, wo ich versuche, den anderen abzuholen. Das ist klar, ist letztendlich was ganz, ganz Normales, aber ich merke das mit meiner Wortwahl, das sehe ich dann ganz schnell, ob das, was ich sage, verstanden wird. Und ich habe gemerkt, dass ich bei dir das relativ von meiner differenzierten Wortwahl her sehr hoch angesetzt hatte und du ohne Probleme auch schon während kaum den Satz beendet habe, auch schon wusstest, worum es ging und daran ansetzen konntest. Und das war für mich ein Indiz dafür, auch von dem, wie wir gesprochen haben, dass du sehr differenziert wirkst auf mich deswegen habe ich es direkt aufgemacht bei dir, ne? Und da habe ich ja gemerkt, es hatte dich eher, glaube ich, dann irritiert, ne? Oder?
Ja, ich habe mich da gar nicht gesehen und ich fand das auch im Nachhinein fast schon empörend.
Oh, sorry.
Sowas an den Kopf geschmissen zu kriegen. Ja. Nein, das ist natürlich übertrieben, aber ich habe mich da gar nicht gesehen. Mhm. Also für mich war das eine normale Kommunikation, die ich aber auch gar nicht mal als sehr komplex wahrgenommen hätte, es jetzt auch verkehrt, aber für mich war das nichts, wo ich denke, da hätte ich jetzt eine besondere kognitive Leistung erbracht, sagen wir es so.
Ich verstehe dich.
Und dann, ja.
Genau.
Da sind wir schon gleich mitten im Thema, ne?
Genau, das war
so viel zu, was ist normal, ne?
Genau, das war übrigens auch der Grund, warum ich die Kiste relativ schnell wieder zugemacht habe da und die aber im Hintergrund als Hypothese immer bei mir behalten habe. Und ich glaube, wir haben das im Verlauf ein oder zweimal.
Ja, eine ganze Zeit nicht, aber immer mal wieder so bisschen, aber ganz, ganz lange tatsächlich auch nicht, nee.
Nicht, genau. Und dann halt, als dann die Gruppen, als wir überlegt hatten, so eine Gruppe zu machen, hatte ich dann direkt Monika sofort im Kopf und habe dich ja dann auch, glaube ich, darauf angesprochen, meine ich.
Ja.
Genau.
Ja. Es gab, glaube ich, eine Gruppe irgendwie, das war eine Gruppe mit nur Männern. Da hast du, glaube ich, gesagt, da würde ich dich jetzt nicht sehen.
Ja, genau.
Fand ich auch völlig in Ordnung, weil da hätte ich mich jetzt auch nicht gesehen. Dann lieber eine gemischte Gruppe. Und als es die dann gab, genau, da hatte ich ja auch schon genug Zeit, mich damit zu befassen, dass ich da vielleicht ja mal hingehen und mir das vielleicht ja auch mal angucken könnte. Ich muss ja dann auch nicht da bleiben. Und dann habe ich tatsächlich dann auch zugesagt. Ja, genau,
so war das.
Ja, ich weiß noch, wie wir diesen ersten Abend hatten, kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hast du gesagt, ja, ich bin durchaus noch voller Zweifel und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was mir das hier alles geben will, aber ich kann zumindest so viel sagen, ich komme wieder. Daran kann ich mich entsinnen.
Ja, genau. Also der erste Abend hat mich auch sehr erschlagen, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, es ist eine sehr rege Gruppe und ich brauche ja immer etwas länger, um dann da so mich zu öffnen und mitzureden. Ich gucke immer erstmal, wer da so sitzt und beobachte auch immer erstmal so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich mich dann schon komischerweise total wohl gefühlt im ersten Termin und habe gedacht, irgendwie die sind nett und die haben keine Vorbehalte gegen irgendwen und wir sind irgendwie so eine ganz bunte Truppe, auch weil wir so total unterschiedlich sind. Aber das hat sich ja im Laufe der Zeit auch immer herausgestellt. Mhm. Es funktioniert super. Also da ist jetzt keiner, der irgendwen nicht mag und irgendwie, da gibt's keine Animositäten, gar nicht. Und ich war jetzt auch mal ein paar Mal nicht da, weil ich umgezogen bin und sehr viel Stress hatte. Und dann bin ich aber wiedergekommen und das war, als wäre ich nie weg gewesen. Also es war am Eingang schon, als man sich gesehen hat, war das echt so wie als wäre ich immer da gewesen, genau, und nie weg gewesen. Das war schon echt faszinierend, ja.
Es ist trotzdem zu erwähnen, weil es letztendlich auch eine dieser Bonbon-Punkte ist, würde ich sagen, die den Charme dieses Gruppensetting ausmacht. Also dass im Prinzip, wie sagte es ein anderer Interviewpartner von uns seinerzeit, ohne Umschweife direkt ins Eingemachte. Ne? Genau, und das bedeutet, du hast es ja gerade schon gesagt, beim ersten Mal sehr erschlagend viel oder wie auch immer, aber doch eben mit einem Gefühl für dich ausgestattet, naja, ich kann es ja zumindest nochmal versuchen. Zumindest war es nicht unangenehm.
Nee.
Genau, sondern eben eher neugierig machend oder erwartungsvoll guckend.
Ich habe am Anfang gedacht, naja gut, was sollst du in so einer Gruppe machen? Wahrscheinlich verstehst du da kein Wort und kommst auch gar nicht mit, so inhaltlich. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell festgestellt, ach, es fällt dir gar nicht schwer. Also du kommst irgendwie doch mit und der Austausch ist gut und der Input ist gut, der dann kam, auch eben über die Skripte und dass man alles nochmal so nachlesen konnte und für sich dann irgendwie nochmal so verarbeiten konnte. Das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich da geblieben bin, tatsächlich, ja.
Ich glaube, du konntest dich auch eher mit dem Begriff Hochsensitivität anfreunden.
Genau so ist es.
Oder?
Ja.
Ne, als der Begriff Hochbegabung.
Ja, so hochsensitiv und hoch, ein bisschen so übermäßig sensibel und so, das ist total in Ordnung. Thema Intelligenz, ja.
Ja, so unter ferner Liefen. Okay, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das okay ist, dass ich das jetzt an dieser Stelle jetzt hier anspreche, aber es ist ja auch so, wie sagt man, Hard Fact, könnte man sagen, ist ja auch, was du alles auch schon geschafft hast in deinem Leben, oder? Wenn ich das so sagen darf.
Ja, auch hier denke ich wieder, es ist nichts Besonderes. Nein, aber nein. Also irgendwie hat man ja schon sein Abitur geschafft, hat sein Studium irgendwie mit relativ auch guten Noten im Vergleich geschafft. Genau.
Bis in einer leitenden Position, ja, ne? Kommt ja auch noch alles dazu.
Ich habe
ne?
viel Budgetverantwortung, habe irgendwie 26 Mitarbeiter, die ich betreue, ja. Das ist auch manchmal schon nicht ohne, das stimmt, aber das machen ja ganz viele andere auch. Ne?
Okay.
Aber nein.
Ja, klar.
Dafür, dass ich wirklich die Erste aus der Familie bin, die irgendwie auf geradem Weg Abitur gemacht hat tatsächlich, die anderen haben es, wenn dann, auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, ist das, glaube ich, schon ganz okay, ja.
Das wollte ich nicht irgendwie jetzt wieder so eine Verlegenheit.
Nee, alles gut, nein.
Weißt du? Aber ich finde, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also ich finde, das ist auch mit ein wichtiger Faktor, oder?
Natürlich, unbedingt, ja. Würdest du denn im Rückblick sagen, Monika, was dich sozusagen in die, Therapie zu Kort vor einigen Jahren gebracht hat, würdest du heute aus der Retrospektive sagen, Trott hat es ja gerade erwähnt, dass er schon beim ersten Mal so ein bisschen in Richtung eventuell nicht gelebtes Potenzial, nicht gelebte Intelligenz, hat er gemutmaßt, wenngleich er ja an der Stelle vermutlich ja auch darauf eingegangen ist, so gucke ich ihn jetzt fragend an,
ja.
Er nickt
ja.
Für die Hörer, dass er bei dir ja dann dieses Abwehren gespürt hat, ne? Du hast es ja gerade selber auch benannt, da hättest du fast ein bisschen empört drauf reagiert. Ja, ich finde das ja sehr, sehr wertvoll. Und der Cord, ja, ein sehr, sehr sensibler Mensch, darauf eingegangen ist und es dann auch erst einmal nicht thematisiert hat, wie du es ja gerade selber beschrieben hast. Aber wenn ich dich heute frage, ne, nachdem du ja jetzt auch ein Jahr im Gruppensetting sozusagen gewesen bist und dich ja vielleicht aufgrund des Skripts oder vielleicht auch das, was Dr. Google hergibt, ein bisschen beschäftigt hast mit den Begriffen oder einfach mit gewissen Dingen, die vielleicht für dich eine andere Haltung oder eine andere Sicht ermöglicht haben. Hatte die Therapie letztlich schon damit zu tun, dass du bestimmtes Potenzial nicht gelebt hast? Würdest du das heute bejahen?
Also hat die Therapie mir gezeigt, dass ich gewisse Potenziale nicht gelebt habe oder was meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, das auf jeden Fall. Also Cord hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es mir jetzt tatsächlich auch wieder so gut geht und dass sich sehr viel auch bei mir getan hat. Das ist schon so, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich habe lange gebraucht, weil ich immer dachte, ja, sensibel bin ich schon und dass ich vielleicht auch ein bisschen anders sensibel bin als andere Menschen, das war mir schon relativ früh klar, weil die Antennen waren da immer gut und das habe ich irgendwie auch gut lernen müssen und gut gelernt. Aber ich habe das nie mit Intelligenz in Verbindung gebracht, einfach weil das in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also weder in der Schule noch sonst irgendwo wäre das mal Thema gewesen. Ich glaube, meine Eltern haben es so ein bisschen vermutet, dass das Kind nicht so ganz dumm ist. Aber es war nie Thema und deshalb war das für mich auch aufgrund vielleicht eher negativer Schulerfahrungen auch, habe ich mich eher immer für sehr dumm gehalten.
Ach,
und für nicht richtig und für komplett daneben und falsch, so dass ich mich mit dem Thema auch nie in Verbindung gebracht hätte, dass ich sagen würde, oh, ja klar, ich bin irgendwie ganz gut intelligent. Das im Gegenteil, ich hätte immer gesagt, gerade nach der Schulzeit genau das Gegenteil. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das Abi geschafft habe, das muss Zufall gewesen sein. Also ich hatte da nie Anhaltspunkte und nie Berührungspunkte und von daher musste ich mich dann in der Therapie da tatsächlich auch mal mit befassen. Lange ja nicht. Dann habe ich es aber irgendwann, auch bevor die Gruppe anfing, hast du das Thema ja nochmal aufgemacht. Da ging es dann ja auch schon ein bisschen besser, dass ich da irgendwie ein bisschen entspannter auch war damit. Es fällt mir immer noch schwer zu denken, dass ich da irgendwie überm Durchschnitt bin, weil das irgendwie liegt mir das auch nicht. Vielleicht traut man sich da auch zu wenig zu. Das kann gut sein. Aber ich bin schon sehr viel selbstbewusster geworden. Also gerade was auch in meiner Position jetzt im Beruf, was Klarheit und Entscheidungsfindung und Entscheidungsfreudigkeit angeht und auch Dinge zu kommunizieren, die vielleicht nicht so angenehm sind, auch mal in Konfliktgespräche zu gehen, das ist schon alles sehr, sehr viel besser geworden. Und das hat mich dann schon dahin geführt zu sagen, ja okay, vielleicht bist du doch gar nicht so falsch unterwegs in deinem Leben, wie du gedacht hast.
Ja, ja. Das ist ja nun ein sogenannter Klassiker. Also ich sag mal gerade, muss man ja einfach sagen, ich meine, es gibt schon lange gelebten Feminismus und das Stichwort Emanzipation, das sind ja nur fast, kann man sagen, old-fashioned Hüte, ne? Also diese MeToo-Bewegung. Ne, also ist ja auch so etwas, wo man sich fragt, wie kann sowas eigentlich sein im 21. Jahrhundert? Ne?
Aber es ist immer noch vorhanden.
Es ist natürlich
nicht wenig, ne?
Ja, genau. Leider. Und deswegen, also wir stellen immer noch wieder fest, also ich sag mal, ich habe ja auch viel zu tun mit eben hochbegabten Kindern, also mit Eltern hochbegabter Kinder. Und wir stellen immer wieder fest, dass mehr Jungen zur Testdiagnostik vorgestellt, angemeldet werden als Mädchen. Und Stichwort mädchenhaftes Verhalten, also ne, Mädchen, die also, sagen wir es einfach mal nur, überm Durchschnitt begabt sind, neigen einfach unverändert, muss man an der Stelle sagen, dazu, sich gemeinhin anzupassen. Und da gebraucht man sogar dieses fiese Wort überanzupassen. Das heißt, eigene Fähigkeiten, eigene Potenziale eben verleugnend oder da nicht so hinguckend oder aufgrund, ja.
Ist das nicht sogar auch so, dass allein der Satz, ja, Mädchen sind eh immer so ein bisschen ein, zwei Jahre ihrem Alter voraus, dass schon diese Besonderheit.
Dass der kontraproduktiv ist in dem Zusammenhang.
Genau, ja. Dass sie direkt abgebügelt werden, so nach dem Motto, nichts Besonderes ist normal. So, kann man so sagen? Vielleicht
könnte
auch
man
du
auf
das?
Jeden Fall sagen, natürlich.
Habe ich schon öfter erlebt. Also leider in Partnerschaften oder wo auch immer, ne? Was es dann heißt.
Ich finde, es wird insbesondere dann fatal, wenn Mädchen sich eben tatsächlich jetzt mal nicht für die klassischen Naturwissenschaften interessieren. Ich würde sagen, eine junge Frau oder ein Mädchen, was von sich aus die Neigung hat zu mathematischer oder naturwissenschaftlicher Begabung, sprich Interesse, da würde ich recht gute Chancen sehen, dass das heute sich gut entwickeln kann. Also ich denke schon, dass wir so weit angekommen sind, dass man also ein mathematisch begabtes Mädchen heute genauso fördert wie einen mathematisch begabten Schüler.
Aber das ist auch die Krux so ein bisschen an der Sache, dass man Hochbegabung immer noch mit so mathematisch-technischen Dingen, ich habe immer so Sheldon Cooper dann vor Augen, ne, aus Big Bang Theory,
genau.
Das ist so der typische
Hochbegabte.
Und nur wenn man in diesem Bereich herausragend gut ist, dann ist es anerkannt.
Du
und
sagst,
das haben ja ganz viele Menschen nicht. Also ich, Mathe, Physik, Horror, da wäre ich auch, würde ich auch sofort sagen, das geht gar nicht. und das ist ja bei vielen anderen auch so. Also gerade auch bei Frauen, wenn ich sehe, wie viel Potenzial da ist, sei es im kreativen, handwerklichen Bereich, wo man denkt, Mensch, da würde eine super Tischlerin draus werden oder da würde eine super Maler und Lackiererin draus werden. Aber nein, ich habe ja auch lange in einer Beratung gearbeitet mit Jugendlichen, nein. Es ist dann doch wieder die Verkäuferin, es ist dann doch wieder die Friseurin, obwohl man noch ganz viel anderes Potenzial erkennt. Und das zieht sich ja durch. Das ist ja nicht nur bei den Leuten, so die ich beraten habe, sondern das zieht sich komplett durch alle Bereiche durch. Ich habe Bekannte, wo beide studiert haben, wo beide irgendwie ein relativ gleiches Einkommen haben. Es ist klar, die Frau bleibt zu Hause und nimmt die Elternzeit. Der Mann nimmt 1-2 Monate und dann geht er wieder arbeiten. Und das sind alles so verhärtete Sachen, die ich, je älter ich werde, tatsächlich auch erst wahrnehmen oder je mehr ich mich auch mit dem Thema beschäftige, dass ich so denke, Feminismus ist eben nicht old-fashioned, sondern der wird immer noch gebraucht, weil diese Gleichberechtigung, natürlich, wir dürfen erst seit 100 Jahren wählen, ich finde, das ist auch noch nicht so lange.
Das ist
noch nicht wir so dürfen lange, seit den 70ern erst ohne Einverständnis des Ehemannes arbeiten gehen, solche Sachen, also das ist alles noch nicht so lange und das hat sich irgendwie auch noch nicht verselbstständigt, also Frauen sind zwar so frei wie nie und trotzdem machen sie nicht genug draus oder können auch noch nicht genug draus machen, weil sie doch immer wieder so ihren klassischen Weg gehen und das finde ich schwierig.
Und würdest
schwierig.
Du sagen, um direkt an der Stelle einzuhaken, gehen sie diesen klassischen Weg, weil sie, ich sage jetzt einfach mal, von Männern gehindert werden, andere Wege zu gehen oder hindern eventuell sogar Frauen?
Ich fürchte, es ist beides. Also Männer, das ist für mich auch immer so ein klassisches Beispiel, was ist ja eh polarisierend, aber wenn ich sehe, dass eine Greta Thunberg, oder Thunberg heißt sie ja, gerade von älteren weißen Männern, sage ich es jetzt mal, ne, alte weiße Männer, gibt es auch ein schönes Buch, wirklich gehatet wird, wo, dann denke ich mir, okay, da sind wir also auch noch lange nicht angekommen. Aber es sind halt auch die Frauen, die ja auch Mädchen wie Mädchen erziehen, mit einem Prinzessinnenkleid, mit pinken Klamotten, mit Schminksets und einer Puppenküche statt irgendwie einer Carrera-Bahn oder so. Also es fängt ja in der Erziehung schon an, dass das immer noch Jungen und Mädchen sind.
Voll.
Und das machen Frauen ja genauso mit.
Aber es ist tatsächlich so, ne? Viele, also um es auch nochmal zu bestärken, ne, dass da viele Männer Schwierigkeiten haben, Frauen gleichberechtigt anzuerkennen. Also sie sehen das dann wie so eine Art so, oh, wenn eine Frau das kann, bin ich dann weniger wert oder.
Ja,
ne,
wenn Männer das können, sind sie durchsetzungsfähig, wenn Frauen das können, sind sie zickig. Also das erlebe ich ja auch öfter.
Genau.
Ne, gerade so in höheren Führungspositionen generell, dass Frauen dann bossy sind und Ellbogen haben und irgendwie einen ganz schlechten Ruf haben, während Männer total durchsetzungsstark und souverän sind. Also es wird auch so mit zweierlei Maß gemessen. Das,
ja, das ist jedenfalls nach wie vor ein Kriterium. Und wie gesagt, um nochmal zurückzugehen auf diesen Punkt, welche Begabung habe ich? Sprich, wenn dann eben eine Frau, sagen wir mal jetzt im sprachlichen Bereich,
das wäre dann eher ich,
begabt ist, genau. Ich weiß doch, warum ich drauf kam. Genau, aber das ist ja gemeinhin, du sagst es ja auch, ein Bereich, der Frauen eben gern zugesprochen wird. Ne? Da kann man glänzen, da ist man gut, aber
das ist ja auch nichts Besonderes dann, weil das sind ja nur Sprachen, das ist ja nicht die Naturwissenschaft.
Ja,
so.
Richtig, genau. Da ist dann eben diese Abgrenzung, ne, genau, versus dieser Königsdisziplin oder nehmen wir jetzt mal die Bereiche Musik, Sport, Kunst, wo man ja sicherlich auch nochmal eine besondere Begabung, eine Hochbegabung haben kann, unbenommen, ne? Aber genau, gerade im sprachlichen Bereich erlebt man ja dann oftmals eben nicht dieses Quäntchen, so kann man sagen, ne? Wo man dann ja auch wirklich einer Frau, einem Mädchen zuschreiben würde, boah, Wahnsinn, überragend, weil vorher schon was einsetzt, ist ja nichts Besonderes.
Genau. Ne? Frauen sind ja eh alle ein bisschen sprachbegabter als Männer.
Wunderbar.
Das kommt ja dann auch noch.
Siehst du,
nein, Gott, aber
da sind wir wieder bei der Zuschreibung.
Es hat auch, die Wertschätzung. Also ich habe es in der Schule auch nicht erlebt. Also es war schon tatsächlich so, dass auch meine Grundschullehrerin zwar schon gesagt hat, naja, die hat da irgendwie, die kann das ganz gut, die schreibt schöne Geschichten.
Ganz
und
gut.
Ne, das war dann irgendwie auch immer so eine sehr gute Note. Dann mit dem Schulwechsel aufs Gymnasium war das irgendwie dann auch gar kein Thema mehr irgendwie. Und in der siebten Klasse, da weiß ich noch, da hatte ich einen Englischlehrer und dem bin ich auch bis heute dankbar tatsächlich. Der hat das dann gesehen, dass ich irgendwie das besonders gut kann und der hat das auch wirklich gelobt. Also der hat mir dann tolle Sachen unter die Arbeit geschrieben, hat irgendwie auch
also ein richtig besonderes
in
Feedback,
der Klasse mal gesagt, Mensch, die Monika, die ist hier echt super, ne? Nehmt euch mal ein Beispiel an ihr, ne? So. Aber da ich das gar nicht kannte und wirklich auch in der siebten Klasse ein total verschüchtertes Mädchen war, hat mir das so gut getan, dass eben, ne, hallo Herr Paus an dieser Stelle, dieser Lehrer schön gesagt hat, so, du bist da was Besonderes und auch immer versucht hat mir zu sagen, ist in der siebten Klasse noch nicht so angekommen, immer versucht hat mir zu sagen, mach da was draus. Und dann habe ich irgendwie die Schule gewechselt und dann war das irgendwie auch wieder weg und dann kam auch wieder ganz lange nichts. Aber der hat zumindest schon mal so den Grundstein gelegt, dass ich dachte, ja, das ist so gar nicht verkehrt. Das war jetzt nicht von Dauer und hat auch nicht irgendwie so, musste lange wirken, aber da war mal zumindest einer. Und das war so in meiner Schulzeit so mit der Einzige, der wirklich das mal irgendwie gewürdigt hat tatsächlich. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, hast du was vermisst als Kind? Oder würdest du sagen, vermissen ist nicht die richtige Vokabel? Ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich vermissen hätte sollen, weil meine Welt war für mich rund, so als Kind.
Nee, gar nicht. Also in der Schule überhaupt nicht. Ich fand die Schule furchtbar. Gerade auch so, also bis zur Oberstufe, dann hat sich das so ein bisschen verlaufen, wo dann alle irgendwie ein bisschen älter waren und ein bisschen auch entspannter umgegangen sind mit Leuten, die vielleicht nicht so ticken wie sie selber. Aber ich habe da nie so richtig reingepasst. Also ich habe ja schon immer viel gelesen, das haben die meisten nicht getan. Ich habe mit 12 Bücher gelesen, die liest man irgendwie nicht mit 12, ne? Das war dann auch immer so ein bisschen komisch. Ich habe mit 12 Hermann Hesse verschlungen. Ja, ich habe die Bücher von Alice Schwarzer mit 12 gelesen. Ich habe mir irgendwie mit 12 heimlich die Emma gekauft und habe die versteckt, damit die keiner findet. Ne? Solche Sachen halt. Ja, das wurde dann aber sehr misstrauisch beäugt, weil man war ja dann schon halt komisch. Ne? Ich habe nicht die Musik gehört, die alle hören. Ich habe komische Musik gehört und war alleine aufgrund dessen, mir waren auch die Markenklamotten irgendwie nicht wichtig. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber das war nie so. Dann war ich halt, ich war in allem komisch, ne? Und das bin dann auch so in den Klassenverbund nicht so reingekommen. Und wenn man dann eh schon ein sehr unselbstbewusstes Kind ist, das vielleicht auch ein bisschen zu dick ist und irgendwie so, dass das schöne Mobbingopfer eigentlich ist, dann ist die Schulzeit nicht schön. Ich hätte aber auch nicht gesagt, ich habe was vermisst, weil damals wusste ich gar nicht, dass das irgendwie nicht meine Schuld ist. Also ich habe das ja immer als
das ist ganz interessant.
Meine Schuld,
genau,
angesehen.
Du hast es in dem Moment als deins genommen.
Genau.
Ne? Das heißt, du, irgendwas in dir war
falsch, unzureichend.
Ich bin falsch,
ich kann mich nicht anpassen. Ja. Ich bin offensichtlich wirklich total der Freak und ganz komisch.
Ja,
und das hat dann schon dazu geführt, dass ich dachte, ja, dann hast du es auch verdient, dass die dich so komisch behandeln. Also ich habe gar nicht gedacht, dass das irgendwie anders sein könnte oder dass das vielleicht irgendwie nicht gut ist. Oder so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe das auch, dieses ich bin falsch, habe ich sehr, sehr lange verinnerlicht. Das hat auch wirklich bis Anfang 30 ungefähr gedauert, also auch in unsere Therapie hinein noch, bis ich mich davon dann so ein bisschen auch lösen konnte tatsächlich. Und im Moment so sagen kann, ja, nö, auch eigentlich bin ich gar nicht so verkehrt. Ich könnte vielleicht mal wieder 10 Kilo abnehmen, aber ansonsten ist mein Leben eigentlich ganz schön. aber das hat wirklich bis in die 30er rein gedauert, das wieder loszuwerden, ja.
Ja gut, das sind dann auch so massive alte Glaubenssätze, ne, die da einfach mitreisen. Wie hast du dein Elternhaus erlebt? Würdest du sagen, die waren unterstützend insofern, als dass sie zumindest nicht auch versucht haben, an dir herumzulaborieren, herumzumanipulieren, von wegen, sei wie die anderen? Sind solche Aussagen gekommen? Oder
nein,
kamen die
bösartig
nicht?
Nie.
Ja, was heißt bösartig? Ich finde Eltern, jetzt komme ich wieder zu dem Spruch, den unser geschätzter Kollege ja nicht leiden kann. Ich mein's ja nur gut, ne? Du weißt, was ich meine, Cord.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, ganz so genau. Ja, aber das ist ja oftmals so ein Eltern, ne? Wenn Eltern zum Beispiel so einem Kind sagen, sei doch mal wie die anderen oder pass dich mal ein wenig an, dann haben sie ja die Haltung vermeintlich dahinter, dass sie es gut meinen. Sie haben die besten Absichten darum.
Ja, ich glaube, meine Eltern haben sich tatsächlich auch mal Sorgen um mich gemacht.
Genau, dass, das meinte ich damit.
Also, dass ich mich in der Schule so unwohl gefühlt habe, ja, das habe ich denen gar nicht gesagt. Also da hätten sie auch gar nicht reagieren können, weil das wussten die alles nicht. Das habe ich alles mit mir selber abgemacht.
Das hast du alles mit dir selbst abgemacht.
Und da wollte ich sie auch nicht belasten. Mhm. Ne? Und das von daher, da
das war
kann
deins.
Man ihnen, genau, das da kann man auch ja nicht sagen, irgendwie, die haben da was nicht mitgekriegt. Nee, das habe ich schon gut versteckt und verheimlicht. Okay. Weil ich halt so, das war auch in der Oberstufenzeit, da war ich dann so 18, ne? Und ich war ja wirklich auch jemand, ich habe zu Hause gesessen und meine Bücher gelesen. Und ich habe vielleicht nochmal meine zwei guten Freundinnen getroffen und mehr brauchte ich nicht. Und da war ich zufrieden und für mich auch glücklich. Und meine Eltern haben dann immer gedacht, Mensch, aber die muss doch mal irgendwie auf so Scheunenfeten gehen oder Biwaks oder wie auch immer das heißt. Die muss doch auch mal feiern gehen und das kann doch nicht sein, ne? Und dann hat mein Vater immer so ein bisschen auch gesagt, Mensch, geh doch mal mit auch auf so Scheunenfeten und so, ne? Und dann bin ich da auch mitgegangen und habe gedacht, ja, kommen musste ja vielleicht dann doch mal ausprobieren. Und ich fand es grauenhaft, ich fand es furchtbar. Ja. Es war mir zu laut, es war mir zu voll, die Menschen waren mir zu betrunken. Ich habe es dann aber ein paar Mal mitgemacht, auch weil dann irgendwie die Freundin da hingegangen ist und bin dann da irgendwie den Freundinnen zuliebe auch mitgegangen. Aber ich fand es immer, ich war immer froh, wenn wir raus mussten oder rausgegangen sind und ich konnte wieder nach Hause. Ja. Und das habe ich dann auch nie wieder aufgenommen. Also ich war nie der Partytyp, ich bin nie feiern gegangen und habe dann irgendwann auch gesagt, ja, ich bin so, ich brauche das nicht. Genau. Und meine Eltern wissen das jetzt auch, ne? Also die belächeln das jetzt, belächeln es nicht, aber sie lächeln immer, weil sie wissen, ja, unser Kind ist dann da halt so, ne? Und ich war auch, weiß ich nicht, als ich in die Schule gegangen bin, in der Grundschule, ich war ein Kind, ich habe gesagt um 8 Uhr, ne? Und ich konnte die Uhr dann lesen, und Mama, ich muss ins Bett, es ist 8 Uhr. Und ich war auch dann wirklich sauer, wenn wir irgendwo auf einem Geburtstag waren oder irgendwo, wo ich nicht um 8 Uhr ins Bett konnte, ne? Und das war
sehr
halt
regelkonform.
So, und ich musste das für mich aber auch haben, das war kein Zwang, ne? Meine Eltern haben sich da immer ein bisschen drüber beömmelt, so, wir haben so ein komisches Kind, die rebelliert irgendwie gar nicht, die will frühzeitig ins Bett. Die haben halt irgendwie, haben auch irgendwann mal gesagt, du hast gar keine Pubertät gehabt, wir haben überhaupt nichts mitgekriegt. Klar, ich habe viel auch mit mir selber ausgemacht und, ne, aber ich glaube, so richtig krass war ich nie und
also
die haben immer das Gefühl gehabt, so, haben wir was verpasst?
Ja.
Oder haben wir irgendwie, ne, was nicht mitgekriegt? Ja. Hätten wir unser Kind da irgendwie anders unterstützen müssen? Das war gar nicht so. Ich war halt einfach so. Aber die hatten ganz lange das Gefühl, oh, müssen wir da vielleicht noch mal irgendwie nachhelfen, ne? Ja. Dass das Kind glücklich wird. Und haben dann aber irgendwann auch geschnallt, nee, das Kind ist schon auf seinem Weg. Ja,
genau.
Ja, schön. Das ist oft verwirrend, wenn dann die sogenannte Rebellion eben einfach ausbleibt, ne? Zu Hause.
Ja, die hatte ich nicht.
Die hattest du nicht, ja.
Aber meine Eltern haben mir auch total viel Freiheit gelassen, weil die eben wussten, sie können mir vertrauen und ich mache irgendwie keinen
Stichwort
Mist.
Stichwort Vertrauen, ja.
Ich hatte alle Freiheiten, ich konnte alles machen, ich konnte mich frei bewegen, ich hatte gar nicht das Gefühl, ich muss mir irgendwas erkämpfen, weil das war eigentlich irgendwie auch schon alles da. Von daher, nö.
Ja. Ja, auf jeden Fall schön. Das ist interessant, dass du das gerade so sagst. Ich nehme das so wahr, dass das verschiedene Welten waren. Kann man das so sagen, in denen du dich bewegt hast? Wenn du sagst, das sollte sich nicht mischen. Das Erleben, dein Erleben in der Schule und das Leben mit den Eltern.
Total.
In der Familie, das waren getrennte Welten.
Ja.
Und die hast du für dich gesteuert?
Ja, doch, ja.
Das war dir aber bewusst, dass das
ja,
so war.
Das
hast du ganz bewusst.
Ja, das musste ich abgrenzen.
War auch, das
ja.
Genau. Gab es mal Begegnungen, also dass du mit einer Freundin, die da oder dass du, ich sag mal, mit der Mutter in der Stadt warst und eine Schulkameradin trafst, also dass sich so Welten zu mischen drohten und du das Gefühl hattest, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier mich verhalte oder kannst du dich an so eine Situation
erinnern? Nee, tatsächlich nicht. Nee, das gab's nicht. Nee.
Das gab's gar nicht.
Okay. Und es war ja so, eigentlich hatte ja auch immer so ein, zwei Freundinnen, ne, nie die Welt und ich war auch wirklich nie beliebt. Aber es gab halt immer Leute, die, mit denen man doch irgendwie sich zusammentun konnte. Ne? Und das war dann auch okay. Dann hatten meine Eltern schon so das Gefühl, ja, komm, da sind ja zumindest irgendwie ein paar Freunde, denke ich. Also denke ich mal, ich weiß, ich stecke ja nicht in meinen Eltern drin, aber dass ich wirklich so ungern zur Schule gegangen bin und da mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt habe, das glaube ich, wussten die nicht. Und das hätten sie auch nicht wissen können, weil da war ich schon echt gut darin, das zu verstecken. Meine Noten waren mal besser, mal schlechter. Also ich hatte auch eine Phase, wo ich ganz schlecht war. Da ging es mir aber auch gesundheitlich dann nicht so gut in der Zeit. Da war ich irgendwie auch viel krank und dann waren meine Noten auch nicht so gut. Dann musste ich irgendwie auch eine Ehrenrunde drehen. Das ist ja dann auch sowas, wo man dachte dann, oh, muss das Kind vom Gymnasium, muss das Kind vielleicht doch auf die Realschule und ne, haben wir da alles richtig gemacht? Und dann haben die Lehrer letztendlich gesagt, nee, lassen Sie die mal noch ein Jahr und dann gucken wir mal.
Gut.
Ja. Dann hat sich das auch sehr schnell wieder gedreht. Dann waren meine Noten immer gut.
Ja.
Und es gab irgendwie außer in Mathe keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Und dann passte das schon wieder. Mhm. Aber ich habe für alles sehr lange gebraucht und ich habe auch irgendwie echt keine guten Erinnerungen an meine Schulzeit. Also in der Oberstufe ging es dann einigermaßen, aber davor fand ich es immer ganz furchtbar. Bin da auch nie gern hingegangen.
Okay. Aber würdest du sagen, tatsächlich, das finde ich jetzt nochmal spannend, so ab der Oberstufe war es anders, ne? So würdest du sagen, da war auch die Wahrnehmung, was dich betrifft, weil wir sprechen ja tatsächlich von dem Übergang Pubertät zur jungen Frau, ne? Damals zu der Zeit da in der Schule, Oberstufe und so weiter, würdest du sagen, dass da auch sowas sich in dir so verändert hat, so eine Klarheit bekommen hat oder so? Weißt du, wie ich das meine?
Ja, also ich glaube, ich hatte mich da schon dann ganz gut damit arrangiert, wer ich bin und wer ich nicht bin und habe mich eigentlich, glaube ich, auch damit arrangiert, dass ich dann halt immer irgendwie der Außenseiter bleiben werde. Das hatte ich da für mich so als Glaubenssatz für mein restliches Leben schon festgeschrieben, aber es sind ja auch alle anderen dann ein bisschen offener geworden. Alle haben sich ausprobiert und alle wollten irgendwie Freiheit und große, weite Welt. Und da haben sich dann auch so die Denkweisen bei einigen Mitschülern auch erweitert oder verändert. Und es war irgendwie toleranter, hatte ich so das Gefühl. Alle waren so toleranter miteinander im Umgang. Und dann konnte ich mich da auch irgendwie ein bisschen entspannen.
Spannend. Würdest du sagen, fiel dir es dann auch leichter, dass so den Prozess Schule oder
dann wurde später. Es besser tatsächlich, ja. Okay. Also ich war jetzt nie irgendwie die super beliebte Schülerin, aber es war schon in Ordnung, dass man sagen konnte, so den einen oder anderen Kurs hat man gerne gemacht oder irgendwie so. Ne, das.
Mich würde noch interessieren, ob dann auch noch so, würdest du sagen, so rückwirkend so, hätte eine andere Schulform dir, sagen wir mal, das dir leichter gemacht? Also ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel mehr sowas Kreatives, mehr im kreativen Bereich wäre oder weißt du, wie ich meine, so.
Ganz schwierig zu beantworten. Okay. Also ich glaube, die klassischen Schulformen, das wäre, glaube ich, alles egal gewesen, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, eine Waldorfschule gewesen wäre oder Beispiel, sowas, Montessori-Pädagogie oder was es da alles gibt. Genau. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich glaube, das hätte vielleicht einen Unterschied machen können, einfach vielleicht, weil die Klassen kleiner sind, weil man da mehr Betreuung hat, andere Dinge machen kann. Aber das, ich könnte es nicht sagen, also mit Gewissheit nicht. Nee.
Okay, ja, finde ich auch interessant.
Um nochmal anzuknüpfen an das, was du eingangs gesagt hast oder was ihr beide eingangs gesagt habt, nämlich die Tatsache, dass du in der ersten oder zweiten Sitzung auf die aufgespürte Intelligenz von Monika sie angesprochen hast.
Ich meine, das war die erste.
Ja, das war die erste.
Ich meine, die erste.
Ja, das weiß ich noch sehr genau.
Wie schön, dass ihr euch da sehr sicher seid. Finde ich super. Und du ja eben sagtest, ich habe empört reagiert. Jetzt habt ihr euch ja kennengelernt, ihr zwei, da hattest du Abitur, bereits dein Studium absolviert und
ich war auch schon tatsächlich Führungskraft.
Ja, und warst natürlich sogar schon Führungskraft, genau so. So war jetzt auch mein Kenntnisstand. Und warst ja damit, wie sagt man so schön, mitten in der Gesellschaft angekommen, rein an äußerlichen Facts gemessen, sodass ich es einfach jetzt, ne, weil ich ja so bin, wie ich bin, es bemerkenswert finde, dass du empört darauf reagiert hast. Ne? Du hast ja nicht gesagt, hättest ja auch einfach denken können, ach wie nett, dass mein künftiger Therapeut nicht nur in mir die bedürftige Klientin sieht, sondern darüber hinaus mir auch sagt, aber kommen Sie, Sie haben aber, ne, das ist ja auch vielleicht so etwas als Ressource, als Kraftquelle, ne, sondern dass du empört reagierst. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass man von außen betrachtet ja schon gesehen hat, irgendwie die, die steht mitten im Leben, die hat ja auch irgendwie ein bisschen was schon erreicht und ist irgendwie da ganz gut durchgekommen, dass man das von außen vielleicht so bewerten könnte, während ich ja schon das Gefühl hatte, ich habe mir das richtig, richtig hart erarbeitet. Also ich bin, habe mein Abi mir hart erarbeitet, auch mit, habe da irgendwie viele Federn gelassen, auch was so Prüfungsängste und Lernen und so anging. Mir viel Lernen zwar nie schwer, das ist tatsächlich so, aber ich habe das Gefühl, ich musste unglaublich viel lernen im Gegensatz zu anderen. Ich weiß nicht mal, ob das so ist, aber es war mein Gefühl, dass ich eben ganz, ganz, ganz viel gelernt habe. Und auch im Studium war das so. Am Anfang habe ich dieses Studium gehasst und habe gedacht, ich bin hier völlig falsch. Was machst du hier eigentlich? Du kannst das nicht durchstehen, im Leben nicht. Und dann gab es aber nicht die Option, weil ich ja irgendwie auch dann schon Geld verdient habe während des Studiums und dachte so, ja, das ist eigentlich auch gut, um die Eltern zu entlasten und du musst das jetzt irgendwie durchziehen, dann hast du einen sicheren Job. Und dann habe ich mich da wirklich 3 Jahre durchgebissen und mir ging es die 3 Jahre in Mannheim wirklich, ich habe in Mannheim studiert, wirklich nicht gut. Fremde Stadt, habe gedacht, ich schaffe das Studium nicht, obwohl meine Noten immer gut waren, also war auch irgendwie ein Paradoxon. Es gab
auch
aber
da keine wirklichen Gründe.
Genau, aber mir ist das unglaublich schwer gefallen, dieses Studium zum Abschluss zu bringen. Als ich es dann hatte, habe ich mir geschworen, du machst nie wieder irgendwas an Weiterbildung oder du bist einfach nur durch. Hat sich dann nicht bewahrheitet, aber da war das dann erstmal so. Ja. Und dann habe ich mich ja dann so ein bisschen auch hochgearbeitet, habe dann irgendwie ganz normal nach dem Studium auf der unteren Ebene angefangen, dann, auf der man halt so anfängt nach dem Studium und habe mich dann kontinuierlich irgendwie hochgearbeitet und habe aber dafür auch ganz viel gearbeitet und ganz viel getan und irgendwie viel Leistung gebracht und dass ich so dachte, ja, das war halt Arbeit, das hat aber mit Intelligenz nichts zu tun, das war einfach harte Arbeit.
Interessant.
Also und deshalb konnte ich das, glaube ich, auch nicht wertschätzen in dem Moment, obwohl ich mich sehr angenommen gefühlt habe, weil wirklich also Kurt hat schon ganz viel gesehen und auch ganz viel gut erkannt und mir auch ganz viel das Gefühl gegeben, ja, da bin ich jetzt gerade richtig bei diesem Menschen, aber in dem Punkt habe ich gedacht, was erzählt der denn jetzt hier?
Woher will man das wissen?
Genau, also ich habe mir da irgendwie, habe mich da abgeschuftet und jetzt soll ich irgendwie, soll das Intelligenz bedeuten? Das geht ja gar nicht.
Das Spannende ist ja, was du ja damit selber verbindest,
genau,
ne? Mit
richtig,
dem Wort
genau,
Intelligenz,
Gott.
Ne? So, ja.
Ja.
Oder?
Richtig, genau das ist es. Nein, genau das ist es. Ich finde das ja genau super, weil das ist es ja, ne? Diese Begriffe und wir haben unser eigenes Bild, was wir mit diesem Begriff verbinden. Unsere eigene Geschichte, kann man fast sagen.
Definitiv, ne? Was wir wissen darüber, also was
genau.
Wir gelernt haben.
Oder was wir vielleicht in der Familie, was eben, ich sage es einfach mal, der Ausdruck Intelligenz in meiner Familie bedeutet. Ist das ein, ich sag mal, erstrebenswertes Gut oder ist vielleicht ein ganz anderer Wert in meiner Familie sozusagen das entscheidende Vokabular, ne? Also Überlebensfähigkeit beispielsweise. Ne?
Aber auch wie die Gesellschaft ja auch damit umgeht,
und auch,
mit dem Begriff.
Genau,
was ich meine, also, ne?
Also auch sehr kontextabhängig jedenfalls. Ne? Genau. Aber wichtig, wie man selbst eben damit umgeht. Wenn ich dich nach deinem Selbstbild fragen würde, ich meine, das ist ja dann direkt im Anschluss daran sozusagen eine interessante Frage. Würdest du sagen, ungeachtet aller Zuschreibungen im Außen, also sprich eben die rein nüchternen Tatsachen wie, ich habe Abitur, ich habe ein Studium absolviert, ich bekleide eine ganz anspruchsvolle Position, war das im Einklang mit deinem Selbstbild, was du von dir hast, als du hier angekommen bist, sozusagen vor Jahren in die Therapie kamst?
Damals tatsächlich nicht, nee. Also da habe ich mich ganz anders wahrgenommen, als mich wahrscheinlich das Außen oder auch Kurt oder wer auch immer wahrgenommen hat. Da habe ich dann zwar schon gedacht, ich habe mir das irgendwie erarbeitet, aber auf einem sehr harten Weg, wobei das auch wieder interessant ist, weil was in meiner Familie zählt, ist halt Leistung und Arbeit, aber wirklich sich etwas erarbeiten, da war eben, glaube ich, so der Intelligenzbegriff gar nicht so
vordergründig.
Den gab es gar nicht so, das war gar nicht Thema, es war halt immer, erarbeite dir was. So, und Intelligenz war für mich, wenn man mich vor 10 Jahren noch gefragt hätte oder vor 5 oder auch, keine Ahnung, dann hätte ich gesagt, ja, Stephen Hawking, der ist super intelligent, ich aber nicht. So, also diese Flexibilität, die Intelligenz ja auch haben kann in ihrer
Mathematik, Physik.
Ja, in ihrer Ausprägung oder darin, ja, wie genau. Sie sich zeigt, das hätte ich damals gar nicht, also das war mir gar nicht klar tatsächlich.
Du hättest es sozusagen reduziert auf das, was du
genau,
gerade
ja,
gesagt hast.
Genau, ja, total. Also habe ich
die
tatsächlich
mathematische, logische Intelligenz.
Habe ich. Und genau, es, also okay. Im Moment würde ich sagen, ich glaube schon, dass ich einen guten Job mache, dass ich auch da echt mich reinhänge, aber dass ich es eben auch, dass es mir nicht schwer fällt, dass das irgendwie so ein Zeichen dafür ist, dass es in mir doch was gibt, was irgendwie ausgeprägt ist oder keine Ahnung.
Danke.
Ne, genau. dass ich sehr sensibel bin und auch sehr viel wahrnehme und auch vielleicht mehr als andere und auch mehr Erholungsphasen brauche. Also, dass ich wirklich, wenn ich sehr viel Input gekriegt habe, sei es auf der Arbeit oder auch im privaten Bereich, dass ich dann wirklich auch mal einen Tag brauche, wo wirklich nichts ist, wo ich ein Buch lesen kann und nichts ansteht, keine große Berieselung, keine Treffen mit irgendjemandem. Das wusste ich schon immer, dass ich so lange Erholungs-, das habe ich aber immer lustigerweise wieder als nicht belastbar gedeutet.
Ah, auch
und das hat auch lange gedauert, um zu merken, nee, dass das ist, weil du
anstatt,
sehr viel,
dass du deine Akkus auflädst, ne, hast du gedacht, ich bin nicht belastbar. Genau. Das finde ich sehr wertvoll und
das
sehr
kam
wichtig.
Aber diese Erkenntnis
Stelle,
kam schon wesentlich früher als die Erkenntnis, dass durchaus Potenzial in mir steckt. Also das habe ich jetzt so verinnerlicht, ohne dass ich irgendwie mit dem Intelligenzbegriff groß hantiere, weil der fällt mir tatsächlich auch immer noch schwer. Aber dass das irgendwas in mir ist, was gut ist und was auch so in der Arbeit mit den Kollegen funktioniert, dass ich es irgendwie schaffe, ein Team gut ans Laufen zu bringen und ein gutes Team zu formen und die Menschen irgendwie gut mitzunehmen und dass da was ist, dass das auch irgendwie vielleicht so ein sprachliches Talent vorhanden ist, das habe ich wohl auch. Das kann ich so annehmen mittlerweile, genau. Ja,
schön, wunderbar, prima. Und die Gruppe, um nochmal einmal drauf zurückzukommen, genau. Also du hast ja selber gesagt, konntest ein paar Mal leider nicht kommen, weil du eben ja einfach ganz pragmatische Gründe hattest, ne? Du bist umgezogen und hattest einfach schlichtweg keine Zeit zu kommen. Wie würdest du dein Erleben mit der Gruppe beschreiben wollen? Was ist da für dich in dir vielleicht nochmal aufgegangen, passiert, was du für dich, jetzt nur für dich als Erkenntnis hast mitnehmen können?
Ach, einiges eigentlich. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich immer sehr geöffnet aus dieser Gruppe rausgegangen bin. Also es gibt ja so Momente, wo man sich zumacht, wo man merkt, man kommt irgendwie mit Leuten nicht so richtig auf eine Ebene und Gespräche sind recht oberflächlich und so Sachen oder auch im Alltag oft, wo man einfach nichts mitnimmt, wo man dann so irgendwie funktioniert, aber nichts schwingt so. Und das habe ich in der Gruppe, wir haben uns da hinterher auf dem Parkplatz oder auf dem Weg zum Auto noch unterhalten und auch in der Gruppe wurde dann auch immer ganz rege irgendwie diskutiert. Wir sind ja auch eine sehr laute, sehr, sehr rege Gruppe, was ich jetzt auch sehr schön finde und sehr zu schätzen weiß. Aber dass ich dann so gemerkt habe, wenn ich im Auto sitze, ich war irgendwie auf. So, also alle meine Rezeptoren, die irgendwie was aufsaugen wollen, die waren auf. Und das ist halt was, das habe ich nicht so oft tatsächlich. Also diesen Zustand habe ich nicht oft, den habe ich mit guten Freunden, weil ich weiß, mit denen habe ich eine Ebene, mit denen kann ich schwingen und mich austauschen. Das habe ich auch mit manchen Arbeitskollegen, die ich sehr schätze und auch schon lange kenne. Aber so im Alltag hat man das, oder ich habe das, kann ja nur für mich sprechen, habe das nicht so oft. Und das habe ich nach jeder Gruppe gemerkt, dass ich da irgendwie ganz offen war und reden wollte und diskutieren wollte. Und ne, das war was ganz Schönes, was ich da als Erfahrung mitgenommen habe tatsächlich. Und was ich ja auch habe, ich bin ja nicht so jemand, der so in großen Menschengruppen unterwegs ist. Und ich mag auch nicht so große Feiern. Ich mache das zwar alles mit dann, aber so richtig wohl fühle ich mich da nicht. Und in dieser Gruppe, obwohl wir wirklich ja auch total unterschiedlich sind vom Alter, vom Temperament, von dem, was wir mitbringen, von dem, was wir denken. Wir sind total heterogen. Und trotzdem ist das eine super Gruppe. Wir verstehen uns, wir haben Spaß, wir lachen, wir können unsere Scherzchen machen mittlerweile. Und keiner nimmt irgendjemandem irgendwas krumm. Und jeder darf so sein, wie er ist. Das habe ich so das Gefühl, dass jeder in der Gruppe das Gefühl hat, er darf einfach mal so sein, wie er ist und muss sich nicht verstellen, weil ganz oft im Alltag muss man das ja. Genau. Und da sind wir alle wir selbst und es funktioniert. Und wir bringen uns irgendwie weiter und wir wollen irgendwie miteinander sprechen. Und das finde ich total gut, das so bald irgendwie an einem Ort oder an einem Abend dann zu haben. Also das finde ich eine ganz schöne Erfahrung. Ja, kann ich auch allen zukünftigen Gruppen nur ans Herz legen, sich zu trauen, genau.
Ja,
Ja, ja, wunderbar.
Also ich finde das schön, du hast gerade beschrieben, wie so, als du dann auf dem Parkplatz oder ins Auto oder so auf der Rückfahrt, dass du so wie sowas aktiviert hast in dir, ne? Und ja, das hat man gemerkt. Das ist so, ich habe jetzt gerade, kam bei mir sofort der Satz so, du musst es noch nicht mal arbeiten dafür. So. Weißt du, du hast es. Ja. Das ist so wie, als wenn was aktiviert worden ist, wo du denkst, das Wahnsinn, ist, ja. Was kann ich denn da oder was ist denn dann da, oder? Kann man so sagen?
Ja, das kam so alles, selbstverständlich. Man musste sich nicht reinarbeiten oder mit besonders viel Wissen irgendwie sich einen Stand erarbeiten oder so, sondern man war einfach da und das,
Ja, ich finde, Sprache stellt halt auch in der Gruppe so gar kein Hindernis wahr. Also das ist etwas, was mich öfter umtreibt, also aus vergangener Zeit, dass ich merke, Sprache ist eben eine wunderbare Möglichkeit, sich auszutauschen. Ist ja ein Kommunikationstool, keine Frage, aber wir reden ja nicht nur über Sprache miteinander. Mhm. Aber so verbindend sie sein kann, so sehr kann sie auch trennen. Und ich meine, du sprachst es ja schon an, dass die Gruppe völlig heterogen ist und ich finde, sie ist auch heterogen in Bezug auf Sprache. Aber das ist hier kein Hindernisgrund, so empfinde ich das. Das ist absolut, hier herrscht ein anderer verbindender Geist, kann man sagen.
Ist eine Wertschätzung und eine Akzeptanz für alle Personen, die dort sind. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was euch, das war von Anfang an, hatte ich den Eindruck da und hat damit auch, wenn man so will, diese Möglichkeit geschaffen, dass sich das entfalten kann in der Gruppe zwischen euch als Teilnehmer. Ja. Ja, war auch mein Eindruck. Ja, das war echt Wahnsinn. Allein vom Alter her, ne, und die aus welchen Lebensbereichen man kommt. Ne, es ist wirklich, also fand ich sehr faszinierend. Ne, und ich kann tatsächlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, Gott, woran hast du das für dich entschieden, dass wir diese Gruppe so die Konstellation so wählen, muss ich dir ganz klar sagen, es war intuitiv. Das ist intuitiv. Ich meine, kannst natürlich rückwirkend jetzt noch versuchen, intellektuell in Begriffe, Kategorien zu fassen, aber das war wirklich was rein Intuitives. Also man kann es, wie gesagt, durch unser Wissen, wir lernen ja auch dazu, kann man jetzt anders generell so Gruppen aufbauen, aber es ist vielleicht auch nochmal spannend, auch nochmal so auszudrücken, auszusprechen, dass es so ein Gefühl war von, ja, das passt auf jeden Fall. Spannend.
Ja, das ist spannend.
Also sagen, das aus meiner Perspektive.
Ja, natürlich, das ist ja auch auf jeden Fall spannend. Ja. Auf jeden Fall.
Unbedingt. Allein nicht in dem Sinne, dass man sagt, boah, das harmoniert alles, also jeder mit jedem.
Nein.
Das ist nicht das Thema, sondern dass eine Akzeptanz da ist für die Unterschiedlichkeit, auch in dem, dass man da sein darf.
Ja.
Dass ich zum Beispiel, wenn der eine sagt, ey, ich finde das super, und der andere sagt, nee, das geht überhaupt nicht.
Das haben wir beim Thema Musik ja auch ganz oft gehabt, genau. Und trotzdem ist alles gut.
Ja, war voll gut. Also man hat sich
keiner muss einen Schutzschirm aufspannen.
Nee, gar nicht.
Oder irgendwie gar nicht. Ein Radar-Frühwarnsystem einrichten, so von wegen, sei mal vorsichtig, dass du dies oder jenes besser nicht kundtust.
Ja.
Was ja fast jeder kennt, wenn man sich irgendwo auf unbekanntes Terrain bewegt. Das gehört ja sozusagen zur Grundausstattung, kann man sagen, des heutigen zwischenmenschlichen Umgangs.
Und dass der Raum dafür da ist, dass selbst wenn jemand zum Beispiel was nicht sieht oder nicht versteht, dass man dem auch Raum gibt. Also der sagt, hör mal, das verstehe ich nicht, kannst du das nochmal erklären oder so, wie du sagst, kann ich nicht so stehen lassen. Und dann war ein konstruktiver Raum da.
Ja.
Aber
und
auch so,
keiner rollt Augen und keiner ist irgendwie angenervt, dass das jetzt nicht sofort verstanden wird, gar nicht. Ja,
genau.
Ja.
Und ich würde mal behaupten, ich könnte es auch so formulieren, ich unterstelle dir das, dass du auch eine hohe Sensitivität hast. Also, dass du das auch, glaube ich, erspürt hast. Kann man das so sagen?
Das ist was tatsächlich, was ich habe, dass ich sehr viel merke und dass ich das auch immer. Bei mir manifestiert sich das dann so körperlich, wenn ich irgendwas merke, was nicht stimmt oder irgendwas, was so wabert, wo ich nicht so genau greifen kann. Ich merke das richtig körperlich und das erschöpft mich auch.
Ja.
Und wenn ich das in der Gruppe hätte, dann wäre ich erschöpft rausgegangen. Und ich habe das nicht, ich bin eher noch erfrischt aus der Gruppe rausgegangen.
Ja.
Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass das alles irgendwie stimmt. Ja. Und dass da keiner ist, der sich nicht wohlfühlt oder denkt, er kann sich nicht so öffnen. Also das merkt man dann irgendwie.
Ja.
Das
es schwingt einfach, ne? Es ist wirklich wunderbar. Ja, sehr gut. Also trotz eben aller Unterschiedlichkeit, die ja einfach man sich bunter letztlich, sei es Alter, sei es sonstiges, ne?
Ich mag das aber total. Also ich finde es super, dass die Gruppe so ist.
Ja.
Dass wenn das alles irgendwie dasselbe Alter, derselbe Beruf und dieselbe Qualifikation, ich fände es furchtbar. Ich finde es super, dass es so ist.
Ja,
es weitet einfach den Blick und hält offen. Und ich glaube, das ist wiederum auch etwas, was uns letztlich dann eint, ne? Dass wir alle so interessiert sind und neugierig und mit Vielfalt sehr gut umgehen können.
Ja.
Ne?
da würde ich gerne Gerald Hüther zu nochmal hier mit reinbringen, weil der hat das tatsächlich auch auf einem Vortrag, den ich genießen durfte, finde den Wahnsinn, den Mann, hat er gesagt, dass wenn wir in einer homogenen Gruppe sind, dass da Wachstum schwierig ist, weil so das zu weiter zu entwickeln.
Ja,
genau.
Natürlich.
Und gerade durch die Heterogenität oder also ja, wenn da verschieden, also das umso verschiedener es wird, umso mehr auch Weiterentwicklungsmöglichkeit dann da ist. Ne? Das möchte ich hier nochmal an der Stelle auch nochmal betonen. Ich glaube, dass das mit ein großer, wichtiger Faktor ist, ja.
Das ist ähnlich in dem Team, in dem ich jetzt arbeite oder als Teamleitung eingesetzt bin. Ja. Die sind total heterogen und ich liebe das. Weil das ist so, jeder ist anders und jeder ist so ein Individuum. Mhm. Und ich finde aber jeden super auf seine Art. Und das ist so ganz schönes Arbeiten, wenn man sich mit so vielen verschiedenen Charakteren befassen muss, als wenn jetzt alle irgendwie nur Ja-Sager wären oder immer nur sagen würden, ja, Monika, natürlich Monika, ja klar, Monika. Das tun die nicht, aber das ist auch super, weil das sind erwachsene Menschen, die irgendwie so auch ihre eigene Meinung oder ihr eigenes fachliches Wissen irgendwie mit einbringen sollen. Und das tun die auf so unterschiedliche Art, dass ich das wirklich toll finde. Also das, ich könnte zum Beispiel nicht 5 Tage die Woche im Homeoffice sitzen, dann würde ich eingehen wie eine Primel, weil ich brauche das auch tatsächlich, dass
dieser
die
Austausch.
Um mich sind und dass die mich fordern. Ich möchte auch, dass die mich fordern. Das wird nicht langweilig. Und so ähnlich ist es halt in der Gruppe auch, ja.
Absolut.
Was für Vorbilder hast du, Monika? Magst du uns was dazu sagen?
Ja, wo
kommt
wir
gerade
schon
so ganz spontan.
Genau, wo wir schon beim Thema Feminismus sind. Ne?
Ganz genau. Ja, nein, so finde ich einfach auch nochmal wichtig. Ne? Also wirklich heute nochmal eine Bresche zu schlagen, eben für begabte Frauen. Ne? Genau.
Ja. Es gibt ganz, ganz, ganz viele. Also die erste, die mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist, wo ich aber hinterher erst gecheckt habe, als ich älter war, was das eigentlich für eine starke Frau ist, ist die Sängerin von Roxette. Ne? Das ist eine Band, mit der ich groß geworden bin.
Cool.
Polarisiert auch, ich weiß, aber ich habe sie heiß und innig geliebt. Und die Sängerin Marie Fredriksson ist halt letztes Jahr leider sehr, sehr früh gestorben an den Spätfolgen von Krebs. Aber sie war eigentlich schon emanzipiert, bevor man so richtig wusste, was das Wort ist. Sie hat halt diese Karriere gemacht, hat dann ihren Mann kennengelernt. Sie war mega erfolgreich, er nicht. Das heißt, er ist in den Hintergrund getreten. Er hat hinter ihr gestanden. Sie hat 2 Kinder gekriegt. Er hat sich maßgeblich mit um die Kinder gekümmert, ist, wenn die Touren irgendwie durch die Welt waren, ist mit ihr gereist und war immer eben hinten dran. Also das, was man sagt, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.
Seite, ne?
Da war es halt genau andersrum. Ja. Und sie hat das so gelebt. Sie war jetzt, glaube ich, keine Feministin, würde sich, glaube ich, auch nicht so benennen. Aber sie hat das gelebt, dass eine starke Frau eben auch einen Mann an der Seite haben kann, der zurücktritt für die Frau. Und das fand ich schon sehr faszinierend so im Rückblick, ne? Wenn man, ich habe auch ihre Biografie gelesen, wenn man auch sieht, woher sie kommt und was sie so gemacht hat, fand ich das klasse. Und sie ist auch leider viel zu früh gestorben.
Definitiv.
Ja. Dann die zweite Frau, die mich sehr geprägt hat, die mich so seit meinem 12., 13. Lebensjahr tatsächlich begleitet, ist Maren Kreumann. Ist eine Kabarettistin,
genau.
Sängerin,
ja, Schauspielerin.
Schauspielerin, hat jetzt zum Glück wieder ein eigenes Format in der ARD, das auch Kreumann heißt tatsächlich. Und das ist eine wahnsinnig intelligente, pfiffige Frau, die eben genau auch den Finger in die Wunde legt, die aber auch weiß, wie sie den Finger in die Wunde legt, ohne dass sich jeder sofort furchtbar angegriffen fühlt. Sie verarbeitet das auch in ihren Sketchen ganz toll. Sie überzeichnet ja ganz viel, aber sie bringt die Dinge eigentlich auf den Punkt. Alles das, was nicht funktioniert und nicht gut läuft und komisch ist, das kann sie benennen. Und das aber auf eine ganz gute Art und Weise. Und sie ist halt jahrelang ja auch irgendwie nicht zum Zuge gekommen, weil sie irgendwie unbequem war und weil sie sich als lesbisch geoutet hat und hat halt viele Jahre sich mit Bühnenprogrammen dann irgendwie über Wasser gehalten, nenne ich es jetzt mal, obwohl die mega klug waren und toll waren. Ich habe 2 davon gesehen, auch 1 während meiner Studienzeiten. Und das ist eine ganz, ganz kluge Frau. Ich durfte sie zum Glück auch mal kennenlernen tatsächlich.
Oh.
Ist eine ganz, ganz nette Frau und ganz irgendwie auch bescheiden geblieben, habe ich so das Gefühl. Mhm. Aber sie bewegt halt ganz viel, weil sie für das einsteht, was sie glaubt. Sie hat ganz viel für die Lesbenbewegung getan, für lesbische Sichtbarkeit getan. Und macht halt da auch echt irgendwie einen guten Job, indem sie eben nicht alle sich zum Feind macht, sondern das so fein hinkriegt, dass man ihr auch zuhört oder dass die Menschen ihr jetzt anfangen zuzuhören. Das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz toll.
Also, dass sie jetzt nicht nur polarisiert, ne, sondern einfach eher so Überzeugungs- und Lobbyarbeit leistet. Also at its best natürlich.
Ja, polarisieren ist halt immer, finde ich,
polarisieren ist schwierig.
Schwierig, aber manchmal auch einfacher.
Also nicht der feine Stil, ne?
Genau. Und das kriegt sie halt echt gut hin, ja.
Auf jeden Fall.
Gut, ja.
Ja, ich meine, das ist ja eben so etwas, dieses Nicht-Gesehen-Werden, dieses frühe Nicht-Gesehen-Werden und du ja mir vielleicht recht geben würdest, das macht was mit einer Person, ne?
Ja.
Dieses einfach, wenn die Person, warum auch immer, eben nicht in der Lage ist, in sich selbst die Autonomie zu finden, ich bin schon richtig, wie ich bin, ne? Lassen wir es jetzt einfach mal weg. Ich meine, das gibt ja viele Möglichkeiten. Also wir sind ja natürlich sowieso viel mehr als jetzt nur unsere kognitiven Fähigkeiten, ne? Das Temperament ergänzt ja unsere Persönlichkeit und Neurotizismus ist in jedem von uns ganz unterschiedlich ausgestaltet. Das ist ja letztendlich immer wieder individuell anders. Aber was würdest du einem Mädchen, einer jungen Frau raten, wenn die jetzt vielleicht zuhört und auch so ein bisschen verzagt auf die Welt guckt, wenn du jetzt quasi gefragt würdest, was für einen Ratschlag, was für einen Tipp würdest du geben wollen, so aus dem Rückblick heraus?
Ganz schwierig, ja. Also ich glaube, so einen ultimativen Tipp gibt's gar nicht. Also was ich auf jeden Fall sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung und auch man kann sich ja auch mit Biografien von tollen Frauen beschäftigen. Man kann Simone de Beauvoir lesen, man kann, auch wenn sie polarisiert, alles schwarzer lesen. Aber es sind ja alles Frauen, die es irgendwie nicht leicht hatten und die irgendwie auch erst ganz, ganz doll gestrauchelt sind und denen die auch irgendwie Steine in den Weg gelegt gekriegt haben und trotzdem ihren Weg gegangen sind und sich irgendwie treu geblieben sind. Und ich glaube, das ist das Schwierigste daran. Wenn man jung ist, ist es unglaublich schwierig, sich selber treu zu bleiben und nicht irgendwie auf das zu hören, was andere wollen oder was alle wollen. Und was von einem erwartet wird. Es gibt ja auch so ganz furchtbare Erwartungen, die dann an einen herangetragen werden, das so die eierlegende Wollmilchsau. Du musst Karriere machen, du musst ein Kind kriegen, du musst deinen Mann versorgen, du musst die Familie versorgen. Also bei Frauen ist es ja so ein Riesenkonglomerat irgendwie. Und da zu sagen, gerade in dieser schwierigen Jugendphase, nee, ich möchte aber das und das und ich möchte so und so und das ist mein Weg. Wenn man es schafft, den irgendwie durchzuhalten und sich und nicht einzuknicken oder sich nicht irgendwie umorientieren zu lassen, dann wird es auch irgendwann besser. Also je älter man wird, bei mir war das wirklich so mit Anfang 30, wo ich das Gefühl gehabt habe, es fügt sich alles so langsam und es wird alles irgendwie langsam besser. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will und es findet langsam auch eine Akzeptanz. Also sei es bei Familie, sei es bei Freunden, die kriegen es langsam mit, dass es halt so ist und nicht anders. Und das braucht halt einen wahnsinnig langen Atem und ich glaube, das ist das, was man haben muss, einen langen Atem, um seinen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen auch den Weg zu gehen, den nicht alle gehen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Das, denke ich, ist ganz wichtig. Genau, ja.
Den eigenen Weg.
Weg, genau. Ja, also im Prinzip die Autonomie zu entwickeln, genau. Und da gibt es ja eben verschiedene Möglichkeiten, der Weg, den du gegangen bist, ist eben dein Weg. Und genau, und so kann jeder halt einfach nur versuchen, für sich selbst zu klären, was hilft und
und sich möglichst auch vielleicht Leute zu suchen, also es ist mir auch erst spät geglückt, die so offen sind, das mitzutragen. Also ich habe unglaublich profitiert von den Freunden, die ich dann hatte, auch eine Freundin, die ich sehr spät, ich glaube 2012 habe ich sie kennengelernt. Da war ich halt auch schon Anfang, Mitte 30, das war einfach nochmal eine ganz andere Qualität von Freundschaft, die dann auch selber ihren Weg gegangen ist und irgendwie mich da so ein bisschen auch nochmal mitziehen konnte. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, die einem Kraft geben und nicht Kraft nehmen. Es gibt irgendwie genug Kraftfresser, die man so im Leben, so, denen man begegnet und sich dann aber gezielt die Leute zu suchen, die einen da inspirieren. Das finde ich auch ganz wichtig, weil alleine wird es oft schwierig.
Ja, ich nenne das ja immer gern diesen kongenialen Partner, mit dem dann eben Weiterentwicklung geht oder mit dem man eben die sogenannten Horizonte öffnet, ne? Wo man einfach plötzlich eine Tür aufstoßen kann für sich selbst, wo man gar nicht vorher wusste, dass es das dahinter überhaupt gibt, ne? Genau, das ist ja etwas, was dann wie auch immer oder wie du es immer gern nennst, von Schwarz-Weiß geht's dann plötzlich auf Farbe, ne? Oder man wird erst durch das Bunte gewahr, dass es vorher schwarz-weiß war.
Ne? Das ist auch so.
Ja. Ist das so? Das kannst du bestätigen. Ja, genau. Ja, es ist immer wieder ein schönes Bild. Also, genau. Ja. Okay, wunderbar.
Ja.
Liebe Monika.
Dann wären wir jetzt am Ende, aber bevor wir das beenden, hast du noch was, wo du sagst, das wäre dir wichtig, noch mitzuteilen? Oder hast du das Gefühl, das ist rund so? Kann man es so stehen
lassen? Ich habe das Gefühl, es ist rund so.
Schön. Ja. Prima, das freut uns sehr. Super,
vielen Dank.
Schön, dass
du
bei uns
warst. Für deinen Besuch und deine
Danke, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Danke an dich. Super. Und dann für unsere Hörer,
bis zum
nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@andersschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.